palla tagliata, messa fuori, c'è Pirlo, 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 ancora Pirlo di tocco, tiro!
Una sassata del capitano, mamma mia, una sassata del capitano, questa volta non l'ha potuto!
Serie Amore, der Italian Fußball Podcast mit Mario Rika und Mario Soike.
Pirlo, Pirlo, ancora Pirlo. Also das könnte auf jeden Fall auch das Motto für diese Saison und für diesen Podcast sein, der sich gut erholt aus der Sommerpause zurückmeldet. Nein, das ist eine Lüge. Ich war gut erholt, bin es nicht mehr, bin schon wieder auf 180, ich sag es euch. Aber deswegen ist es umso besser, dass ich meinen kongenialen Partner aus Hamburg zugeschaltet habe. Ruhepuls schon wieder wahrscheinlich bei 20 oder niedriger. Marius, wie geht's dir denn?
Ich habe gerade noch die Tour de France-Etappe zu Ende geguckt und auf jeden Fall ist mein Ruhepuls definitiv niedriger als bei den Jungs da. Und die haben ja den schon sehr weit runter gedopt. Das sagt man nicht, ne? Alles gut. Ich hoffe, auch wenn es jetzt schon wieder vergangen ist, dass dein Urlaub trotzdem schön war.
War er sehr. Aber ich musste mich diese Woche schon wieder ändern. So viel ärgern und vor allem heute, jetzt ist mein Auto kaputt. Dieses kleine Pezzo di Merda, wirklich Waffanculo, Scheißdreck. Ich dachte, ich kann es noch ein Jahr fahren und jetzt ist halt ein wirtschaftlicher Totalschaden. Der gute Passat Baujahr 98 wird also verschrottet. Also mit ein wenig Hass geht's rein in Folge Numero Uno der zweiten Staffel. Vielen Dank, dass ihr uns die lange Pause verziehen habt. Das nehme ich jetzt einfach mal an. Ihr solltet jetzt wieder anfangen, uns Sachen zu schicken, die euch interessieren. Gerne auch irgendwie Feedback, vielleicht so, wann ihr euch immer die Folgen wünscht. Könnt ihr auch gerne bei Bewertungen, iTunes, whatever, Twitter, Direct Messages uns mal teilhaben lassen, wann ihr euch am liebsten denn immer Serie Amore reinzieht. Dann können wir da vielleicht ein bisschen drauf Rücksicht nehmen. Jetzt können wir keine Fragen mehr annehmen, nämlich der erste Spieltag steht schon vor der Tür und das Wort Pirlo ist ja schon wieder ein paar Mal gefallen. Wir haben ja vor der Sommerpause kurz mal unsere ersten Einschätzungen abgegeben, beziehungsweise Marius war ja da so freundlich und hat mir noch was geschickt. Marius, wie ist es denn jetzt so nach den 6-7 Wochen, die vergangen sind, hast du neue Erkenntnisse zum Person Andrea Pirlo bei Juve? Erkenntnisse getroffen. So, ja.
Ich finde eigentlich, dass das alles recht ruhig und geordnet abläuft. Also vielleicht bewerte ich das jetzt aus der Ferne auch irgendwie falsch, aber das mag daran liegen, dass das natürlich All Eyes on Mercato dann waren mit Suarez und hast du nicht gesehen in den letzten Wochen, aber ich finde, dass da dieses gesamte Pirlo-Thema gar nicht so krass im Vordergrund gewesen ist. Ich habe ehrlich gesagt nicht so doll auf dem Schirm, wie sie jetzt in den Testspielen agiert haben.
Das ist ja auch egal.
Ja, also Testspiele haben keine Aussagekraft, ne? Aber ja, also wie gesagt, das
wie lässt er denn jetzt spielen?
So wie also alles, was ich gelesen habe, soll darauf hindeuten, dass er am Wochenende mit so einem klassischen Conte-System spielt, also mit Dreierkette und fünf davor und dann zwei davor. Jetzt hat er natürlich Dybala fällt aus, der ist noch verletzt. Und De Ligt fällt aus, meine ich, ist dann die Frage, und es ist ja auch jetzt der neue Stürmer, ich weiß nicht, wenn ob Dzeko dann fix ist, das soll ja jetzt jeden Moment passieren, also während wir hier aufnehmen, ob der dann schon spielen kann, also ich stelle zwar nicht, dass er dann in der Startelf stehen wird, sondern dass dann halt irgendwie Ronaldo dann den Mittelstürmer gibt und dass alle dahinter irgendwie auf ihn ausgerichtet sind. Aber gut, das ist ja eigentlich eh so. Arthur wird spielen. Und
glaubst du, dass Dzeko, wenn er denn dann kommt, in den Wochen darauf einen Stammplatz hätte? Oder ist das eher ein Add-on, weil Ronaldo den da vorne nicht gebrauchen kann, weil er jetzt irgendwie die 50-Tore-Marke knacken will?
Also Ronaldo kann ihn ja eigentlich schon alleine als diesen Benzema-Spielertypen gebrauchen, würde ich sagen, weil Dzeko ist ja auch, also der kann Bälle festmachen, der ist technisch super stark, der kann das auch weiterleiten und ist natürlich auch selbst wahnsinnig torgefährlich so. Der interessant ist es dann halt in dem Moment, wo er da ist, wo Ronaldo da ist und wo Dybala dann auch wieder fit ist, ob Pirlo dann das System wieder umstellt irgendwie oder ob die dann so ein 3-4-3 oder 3-4-2-1 oder so ein Gasperini-System quasi machen. Oder ob er dann doch auf Viererkette umstellt, auch wenn De Ligt dann am Start ist. Das vermag ich nicht zu prognostizieren. Aber eigentlich ist Dzeko definitiv noch gut genug, um eine Saison bei Juve als Stammspieler zu machen.
Absolut, absolut. Das sind auf jeden Fall wahre Luxusprobleme, die Pirlo hat. Wir haben die Luxusprobleme, dass wir gar nicht wissen, wo wir anfangen und aufhören sollen. Wir haben uns auf jeden Fall vorgenommen, heute, da es keine übergeordnete Top-11 eines Vereins gibt, werden wir auf jeden Fall euch die Möglichkeit geben, uns richtig in die Pfanne zu hauen, weil wir die Schlusstabelle dieser Serie A-Saison tippen werden. Da legen wir uns also vor dem ersten Spieltag fest und dann können wir am Saisonende dafür Schellen kassieren. Wir werden sozusagen die Tabelle gleich von hinten aufrollen, deswegen kommen wir später nochmal zu den Top-Clubs. Weil du aber gerade das Wort Mercato schon mal in den Mund genommen hast, würde ich gerne ganz kurz von dir abfragen wollen, was denn für dich so der Königstransfer diese Saison in der Serie A war?
Das habe ich also jedem, der mir bei Twitter folgt, was ich nur wärmstens empfehlen kann. Die haben es schon gelesen. Für mich ist, und das ist wahrscheinlich wenig überraschend, das werden wohl auch viele andere sagen, Sandro Tonali, der absolute Königstransfer. Alleine deshalb, weil Milan sich dann halt letztlich auch gegen Inter durchgesetzt hat und der dieser Mannschaft mit seiner Klasse nochmal ganz, ganz viel mitbringt. Also ich bin auch absolut überzeugt davon, dass er keine Schwierigkeiten haben wird, sein Niveau, also er ist ja bei Brescia einfach, also hat weit über allen anderen in dem Team performt, so leistungsmäßig. Und ich glaube, der wird keine Schwierigkeiten haben, bei Milan da direkt dran anzuknüpfen.
Glaube ich auch nicht. Und das ist vor allem endlich mal einer, der wirklich in der Bettwäsche seines zukünftigen Vereins geschlafen hat.
Stimmt, ja.
Ich weiß gar nicht, ob man solche Sprüche auch auf Spielervorstellungen PKs in Italien bringt.
Er hat ja auf jeden Fall gesagt, als Milan sich dann als Paolo Maldini sich gemeldet hat, also das muss ja auch ein geiles Gefühl sein, so, ne?
Ja, absolut.
Dass er dann gesagt hat, alle anderen Sachen, die er dann irgendwie noch offen hatte, das ist alles egal, wie es dann letztlich gelaufen ist, ob er vielleicht auch ein bisschen beleidigt war, dass Antonio Conte dann doch lieber Vidal haben will als ihn. Darüber können wir ja bestimmt auch gleich nochmal sprechen.
Denke auch.
Aber ja, großartig, auf jeden Fall.
Gut, aber ganz ehrlich, bekommt Milan den Hals noch voll jetzt in dieser Zeit des Mercatos? Ich habe so das Gefühl, die wissen gar nicht, haben die bald auch 50 Spieler im Kader? Also klar, die Gazetten wollen die Seiten gefüllt bekommen, aber was da jetzt trotzdem schon wieder die letzten 24 Stunden auch alles kurz vor dem Wechsel zu Milan steht, ich verliere den Überblick tatsächlich.
Ich habe tatsächlich die letzten beiden Tage frei gehabt, wegen privater Dinge, und habe die neuesten Gerüchte jetzt zu Milan gar nicht auf dem Schirm. Sag mal, wer
geht denn da noch rein? Ich weiß gar nicht, ob es so wirklich Neues ist. Also, Milenkovic wollen sie es auf einmal noch haben.
Also, lass mich mal kurz
wen wollten sie denn noch Milan auf der Außenbahn hingehen? Vogelwild auf jeden Fall.
Ja, also die Kohle sollten sie auf jeden Fall noch zur Verfügung haben. Das ist ja also durch den, jetzt auch durch die, man weiß ja noch nicht so genau, was Rebic jetzt letztlich gekostet hat. Aber ja, sonst so Milenkovic, das würde sicherlich Sinn machen, irgendwie noch einen Verteidiger zu haben, wenn man dann vielleicht zeitgleich auch die Musacchios und wie sie nicht alle heißen, an den Mann bringen kann, wenn es dafür dann Abnehmer geben sollte. Das ist ja immer noch verletzt eigentlich. Ansonsten weiß nicht, sehe ich den Need sozusagen bei Milan gerade nicht. Also Krunic werden sie wohl noch, wobei ich weiß nicht, Freiburg hat jetzt diesen Santa Maria geholt, weiß nicht, ob sie Krunic dann auch noch brauchen. Da könnte man sonst noch ein bisschen was einnehmen. Und ansonsten sind da schon noch ein paar Spieler im Kader, die sicherlich keine große Rolle spielen werden, wenn ich jetzt an Alen Halilovic denke.
Oh ja, stimmt.
Ja, den gibt es auch noch. Aber ansonsten ist der Kader eigentlich sehr rund aufgestellt. Also wenn man vielleicht auch von der, jetzt, weil du Milenkovic sagtest, ich meine, der hat jetzt auch ja irgendwie viel, der kann natürlich auch in der Viererkette spielen, aber der hat jetzt auch zuletzt Dreierkette gespielt. So.
Ach ja, jetzt fällt es mir ein. Sorry, dass ich unterbreche.
Alles gut.
Gerade hier auf dem Weg ins Büro mir noch der Kollege Claudio Miele sozusagen ins Ohr geflüstert, dass er jetzt irgendwas gelesen hatte von wegen Chiesa.
Gut, sehe ich nicht.
Ja, sehe ich auch nicht.
Weil Florenz hat ja auch keine finanziellen Probleme und die wollen auch wieder Richtung Europa angreifen. Und wenn da nicht jemand kommt und sagt, hier hast du 70 Millionen oder so, dann werden die den nicht abgeben.
Okay. Und der andere Verein, Conte, also der andere Verein aus Mailand, muss Conte im Winter wieder rumheulen oder hat er jetzt alles beisammen, was er braucht?
Also eigentlich, wenn er Vidal jetzt, das ist ja auch noch nicht bestätigt, meine ich, dann sollte er seine alte Männerrunde auf jeden Fall beisammen haben. Das war das ganz witzig. Ich habe gestern mit dem Kollegen Thomas Hörner bei einem Bier zusammengesessen und absolut. Ich habe ihm auch gesagt, wir begrüßen ihn gerne mal wieder hier bei uns in der Runde. Vidal und dann Damian soll ja noch von Parma kommen, um dann die Verteidigerposition quasi komplett dicht zu machen. Ansonsten, na gut, aber Conte weiß man ja nie, ne? Also wenn,
ja, das stimmt auch wieder.
Wenn der dann irgendwie nach, also wenn sie nicht total gut aus den Startlöchern kommen, dann hat er bestimmt irgendwas zu sagen. Also Thomas meinte gestern auch, er hatte ja bei uns angekündigt, Conte wird noch Ärger machen und dann irgendwie eine Woche später war es dann soweit, was wir ja ausführlich behandelt haben.
Ja. Serie A-Hörer wissen früh Bescheid.
Genau, so sieht's aus. Noch ein Grund einzuschalten.
Was ich gelesen habe noch, was ich tatsächlich sehr clever finden würde, wenn man Pinamonti zurückholt von Genoa. Weil dann hätte man wirklich auch mal einen Rotationspartner für Lukaku und einer, der ein bisschen Konkurrenzkampf da vorne macht.
Sehe ich auch so. Also Pinamonti braucht eigentlich auch einen Stammplatz, so, also mal ganz davon abgesehen. Aber das könnte dem Kader tatsächlich noch gut tun. Und dann, wenn im gleichen Atemzuge dann aber auch Esposito verliehen wird, dann hättest du. Salcedo ist ja auch noch da, stand jetzt. Dann hättest du mit Pinamonti, Lukaku, Alexis und Lautaro, das ist schon ein runder Sturm dann so.
Denke ich auch. Bevor wir wieder zu sehr in die Tiefe des Vereins gehen, wir haben den Königstransfer gehabt, da Tonali, da will ich dir nicht widersprechen. Jetzt hätte ich gerne einen so. Der cleverste Transfer des Sommers. Also so Preis-Leistungs-Verhältnis und vielleicht kann das man auch nennen, einer, der überrascht und für den ein Verein, also doch, der smarteste Transfer des Sommers.
Worauf ich mich sehr freue, wo sicherlich auch ein Stück weit irgendwie Flop-Potenzial da ist, weil Weil Russen, die aus Russland rauswechseln, nicht immer direkt überzeugt haben, ist Alexei Miranchuk bei Atalanta. Wir sind wieder bei Fan-Talk Atalanta natürlich. Ja.
Also wie oft hast du den spielen sehen?
Ich meine, ja, bei der WM, ne?
Ja, okay.
Sonst, ich weiß nicht, ob ich in den letzten Jahren, ich schalte bei der Champions League ja nicht so oft ein. Der hat ja auch mit Loco so gegen Schalke gespielt und so wahrscheinlich, ne?
Ja.
Soll ja so ein bisschen so eine, halt diese, halt Iličić irgendwie dessen Rolle einnehmen. Und so rein vom Potenzial her ist ihm das auf jeden Fall zuzutrauen. Also, und wenn einer, aus einer Liga kommt, wo es vielleicht dann schwierig ist, sich irgendwie einzugewöhnen, woanders, wenn ein Verein dafür gut ist, dann ist es sicherlich Atalanta.
Mhm.
Und der ist dann auch für einen Preis jetzt für die 14,5 Millionen gekommen. Das ist natürlich immer noch viel Geld, aber die haben jetzt auch wieder Champions League-Einnahmen und das kann auf jeden Fall auch ein richtig guter Transfer werden. Und jetzt gerade jetzt heute fix geworden, hier Maraš Kumbula zur Roma.
Mhm, ja.
Da haben ja auch diverse Gäste hier im Podcast schon gehofft, dass der Albaner zu ihnen wechselt. Jetzt ist es dann am Ende doch die Roma geworden mit einem schwierigen Transfermodell. Also sie leihen ihn jetzt erstmal für 2 Jahre aus und dann gibt es eine Kaufpflicht und 3 Spieler wechseln auf die andere Seite, unter anderem 2 Jugendspieler. Die Bücher freuen sich und von daher ist das von der Roma auch ein sehr, sehr gutes Business, wenn man hört, dass Sellers eigentlich ja die 30 Millionen glatt haben wollte früher und ja.
Ach ja, die moderne Sklaverei. Ja, ich finde tatsächlich natürlich, da hast du vollkommen recht, mein smartester Transfer, den ich im Kopf hätte aktuell, der ist nicht so zukunftsbringend, aber als absoluter Edin-Dzeko-Fanboy könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass der bei Juve, falls dieser Wechsel dann über die Bühne geht, eine gute Rolle spielen wird. Jetzt haben wir Mercato besprochen, weil wie gesagt, wenn wir jetzt die ganze Zeit einen Live-Ticker aufmachen und über Mercato sprechen, dann müssen wir das nächste Mal einen Live-Stream machen. Ich weiß nicht, das können wir mal irgendwie, das lassen wir uns dann von Lars Krankamp erklären, wie man gut aussehende Insta-Lives macht, wenn ihr auf sowas Bock habt, meinetwegen. Aber muss nicht unbedingt sein und deswegen soll die Folge ja trotzdem noch was anderes enthalten, außer Gerüchte, Gequatsche über Transfers, die wir jetzt gerade nicht vor Augen haben oder auch nicht beeinflussen können. Dann lass uns reingehen in unser Tabellensystem und das bringt uns in den Keller. Und bevor wir sagen, wer von uns beide, wir machen nur eine Tabelle. Ich glaube, wir müssen uns einigen. Vielleicht diskutieren wir dann auch über den einen oder anderen Tabellenplatz. Aber ich denke, es bringt uns auf jeden Fall zu der Thematik, was machen die Aufsteiger?
Genau. Da lass mich jetzt auch noch einmal kurz gucken. Da ist sicherlich Benevento, Grüße an Oliver Kragel, wenn er an dieser Stelle zuhört. Der Verein, der sich nominell jetzt bisher am besten verstärkt hat, also mit La Padula einen guten Stürmer, mit Glick, einen ausgezeichneten Verteidiger, Caprari, Junita, ganz erfahrene Serie A, erprobte Leute. Schon, also mit Maggio und Co. auch ein ganz erfahrenes Team am Start. Durchschnittsalter 28,2 stand jetzt gerade. Das ist einer der ältesten Kader der Serie A. Da ist natürlich alles darauf ausgelegt, sich bestmöglich zu festigen und vielleicht frühzeitig schon mit dem Abstiegskampf nichts mehr zu tun zu haben. Und bei den Hexen sehe ich auch die besten Chancen auf den Klassenerhalt entsprechend der finanziellen Anstrengung auf dem Transfermarkt. Jetzt sind ja noch 2 Wochen oder 2,5 Wochen Zeit, wo Crotone und Spezia noch Dinge tun können, aber bisher kam da halt noch nicht so viel und deswegen sind die beiden auch, Überraschungspotenzial ist immer da. Crotone hat das ja schon mal bewiesen, mit ganz, ganz geringen finanziellen Mitteln den Klassenerhalt schaffen zu können. Aber die beiden sind definitiv die Abstiegskandidaten Nummer 1 und 2. Und ja.
Ich glaube, so schön das auch ist, dass wir jetzt mal Spezia in der Serie A erleben, müssen wir da nicht allzu viel Zeit verlieren und können dem die Kollegen auf Platz 20 schreiben, oder?
Ich schätze das auch schon so ein. Also ich finde, Vincenzo Italiano ist ein super interessanter Trainer. Der hat ein gutes offensives 4-3-3-System da spielen lassen letztes Jahr. Hat er auch, lustigerweise, das habe ich jetzt gerade heute noch in der Vorbereitung gelesen, jetzt die nötige Lizenz halt für die Serie A, die UEFA Pro Lizenz gemacht jetzt diesen Sommer, zusammen mit Pirlo und auch zusammen mit Luca Toni. Also irgendwo, wo ein Trainer entlassen wird. Hallo Florenz. Das würde sich ja anbieten.
Das würde sich tatsächlich anbieten.
Werden die Ohren geschraubt und Ribéry kann sich auch freuen.
Ja, und die schönere Frisur hat er auch.
Genau.
Iacchini.
Aber nochmal kurz, Spezia, die haben auch, also von, die haben jetzt nicht so im Gegensatz zu Crotone mit Simi jetzt nicht so den alleinigen Topscorer gehabt. Das hat sich ziemlich verteilt. Und da sind mit Ragusan, Sola und Ricci schon drei Leute, die nur ausgeliehen waren. Die sind Stand jetzt noch nicht wieder da und die haben schon für 20 Tore gesorgt oder so. Und gerade in der Offensive ist das noch ziemlich dünn. Also nichts gegen Galabinov und Roberto Piccoli, der bestimmt ein talentierter Stürmer ist, den sie von Atalanta ausgeliehen haben. Aber das ist Stand jetzt noch nicht Serie A-Niveau.
Ja, nur mit Mauern kommst du ja dann auch nicht weiter. Ich schiele auf die Plätze davor und du hast mir gesagt, du hast dich in letzter Zeit oder in den vergangenen Jahren des Öfteren mal mit Crotone beschäftigt. Wir müssen die jetzt noch nicht unbedingt direkt auf Platz 19 einsortieren, aber was ist denn so da deine Einschätzung? Die haben sich zumindest ein paar erfahrene Jungs auch noch dazu geholt, wenn ich das richtig beobachtet habe. Das ist richtig, oder?
Genau, also Cigarini ist ja ein Transfer so als Spielmacher, den man immer machen kann.
Rückwärts auch schneller als er vorwärts, ne?
Wahrscheinlich, aber er ist ein krass guter Standardschütze. Also das kann den da, gerade wenn du den Simi halt da vorne drin hast mit seinen 1,98, wenn dann die Ecken und Freistöße punktgenau ankommen, kann der da sicherlich das ein oder andere Tor machen. Ich meine nur, was bei dem so ein bisschen problematisch ist, auch als der damals nach Crotone kam, da hatte der auch 20 Tore oder so in der zweiten portugiesischen Liga gemacht und ich glaube, auf Erstliganiveau hat er noch nie so, man möge mich da korrigieren, wenn ich da falsch liege, hat er das noch nie so auf, also die PS irgendwie auf die Straße gebracht.
Grüße gehen raus an Simon Terodde.
Genau, ja, absolut. Ansonsten haben sie relativ viel Geld für Luis Rojas aus Chile ausgegeben, den ich persönlich überhaupt nicht einschätzen kann, aber es ist ja schon ein Commitment für einen 18-Jährigen halt als Verein, der kaum Budget zur Verfügung hat, 2,4 Millionen auf den Tisch zu legen. Der wird da sicherlich dann auch viel spielen. Crotone spielt auch mit einer Dreierkette. Lass mich das kurz nochmal verifizieren. Ja, mit einer Dreierkette, 3-5-2. Da haben sie den Rivière, der, aber gut, ich meine, der war irgendwie vereinslos vorher und hat dann in Cosenza gespielt. Da haben wir so ein Franzose oder Martinique-R, der mal bei Newcastle war. Ist jetzt, also, weiß ich nicht so.
Okay, wir schreiben sie auf Platz 19. Ich dachte, du überzeugst mich jetzt, weil das hört sich so an. Ja, ich habe mich viel mit denen beschäftigt. Interessante Mannschaft, da geht was. Aber das ist es. Viel beschäftigt ist, stimmt, aber überzeugen tun sie dich nicht.
Naja, es ist halt das, was ich auch bei Spezia meinte. Also, was bisher gemacht wurde, das überzeugt mich noch nicht dahingehend, wo ich sage, oder dass ich sage, die packen es jetzt auf jeden Fall. Ich meine, Lecce hat auch letzte Saison irgendwie und Brescia, die haben auch günstige, erfahrene Spieler geholt und gereicht hat es trotzdem hinten und vorne nicht. Also gut, bei Lecce war es hinten raus knapp, aber ne?
Ja.
Und ich würde mich freuen, weil das also auch als sie letztes Mal in der Serie A waren, das ist ein interessanter Verein, die kommen aus mit der ärmsten Region im Land und da gibt es diese geile Geschichte, dass die im Stadion, da lassen sich die Leute dann krank schreiben, weil das Krankenhaus direkt neben dem Stadion ist und sie da irgendwie von dann da reingucken können am Spieltag. Also da gehen dann am Wochenende die Einschreibungen ins Krankenhaus massiv hoch.
Aber was tust du dir denn, dass du direkt ins Krankenhaus kommst, wenn du dich krank schreiben lässt?
Das ist eine gute Frage.
Kannst du nicht alle zwei Wochen mit Blinddarmverdacht dahin gehen?
Kann man sich ja, weiß nicht, den Schraubenzieher in den Fuß hacken oder keine Ahnung. aber auf jeden Fall auch noch eine geile Geschichte, weswegen denen auch irgendwie so das zu gönnen ist. Da gibt es den Messias in der Mannschaft. Junior Messias, ein Brasilianer, der bis vor wenigen Jahren noch in der Hobbyliga in Turin oder im Piemont, meine ich, in Turin genau, gespielt hat und der eigentlich aus Brasilien nach Italien gekommen ist, um es halt als Fußballprofi zu schaffen, und dann sah es ganz lange gar nicht danach aus und hatte irgendwie Elektrogeräte ausgeliefert und ist jetzt halt doch irgendwie zum Serie A-Spieler geworden und war auch einer der besten Männer da in der Serie B-Saison. Allein wegen solchen Geschichten. Und dann gibt es den Sportdirektor Beppe Ursino, der das schon seit 95 macht und den Verein irgendwie echt aus dem Niemandsland im italienischen Fußball zweimal jetzt schon in die Serie A geführt hat. Also super sympathisch, aber trotzdem ist Platz 19 mein Tipp, ja.
Okay. Und Mafia-Verbindungen gibt es keine? Gibt es auch noch welche? Oder?
Ja, doch.
Doch, okay.
Doch. Ja. Das kann man, also weiß nicht, Der Präsident, Vrenner, sein Opa hat wohl mal einen Clan gegründet. Und ich weiß nicht, normalerweise geht das ja, glaube ich, auch dann, dass du in der Familie da irgendwie drin bleibst. Wie
in Deutschland wandern die Großväter nach Südamerika aus, in Italien gründen sie Mafia-Clans.
So ist es. Übrigens
haben wir alle Schubladen bedient.
Großväter, die nach Südamerika auswandern, das fand ich auch, den muss ich gerade nochmal unterbringen. Bei Spezia, die hatten letzte Saison einen Argentinier geliehen, der jetzt wieder zurückgegangen ist, einen 19-Jährigen, der kaum gespielt hat, mit dem überaus urargentinischen Namen Tobias Reinhardt.
Oh, das war wahrscheinlich ein guter Abwehrspieler.
Absolut.
Über Platz 18 müssen wir eventuell diskutieren, weil ich bin der Meinung, dass wir Benevento nicht wieder absteigen lassen. Und jetzt müssen wir uns überlegen, wer auf Platz 18 absteigt. Ich habe einen klaren Favoriten, also einen Negativfavoriten.
Ich mal sehen, ob wir da gleich landen. Für mich, und das muss ich leider sagen, nach den vielen, also nachdem da wirklich die gesamte Achse an Topspielern weggebrochen ist, ist Hellas Verona für mich ein ganz heißer Kandidat.
Echt so weit unten?
Ja, weit unten mitzuspielen. Man sagt ja das ist so eine Fußballerfloskel, das zweite Jahr ist immer das schwerste und so weiter, sich dann irgendwie so richtig zu konsolidieren. Und die haben, wie sie das davor auch schon gemacht haben, eher Leute geholt, die man vielleicht noch nicht so auf dem Zettel hat, und natürlich kann das wieder funktionieren, aber für mich sind die wirklich ein heißer Kandidat, da bis zum Ende unten drin mitzustehen.
Oh, Merde. Fuck, da fällt mir an, ich wollte Steffen vom Hellas-Blog bis heute Donnerstag, ich habe noch genug Zeit.
Ich hab's schon gemacht. Das habe ich ihm geschrieben. Okay.
Ja gut, dann muss ich aber sagen, da muss ich sagen, als Entschuldigung an Steffen, werde ich Hellas jetzt nicht hier auf Platz 18 schreiben. Soll ich dir sagen, wen ich hier auf Platz 18 schreiben wollen würde?
Bitte.
Udinese Calcio. Mhm. Also De Paul wird jetzt noch weggehen, Fofana ist weg. Und ansonsten machen die seit Di Natale nicht mehr ist, zumindest als Profispieler, macht Udinese eigentlich nur Müll. Und nur Müll stimmt nicht, aber die verschlechtern sich so kontinuierlich.
Ja.
Und sind da auch letzte Saison dann wieder so, ohne dass es jemand bemerkt hat, wieder auf mit unten reingerutscht und.
Ja, das stimmt, aber da Wir können uns alleine aus Sympathie zu Steffen und auch zu Hellas gerne darauf einigen, dass sie nicht auf Platz 18 landen. Und ja, Udinese ist auch definitiv ein Kandidat für mich auch, die da unten mitspielen. Und du hast recht, Fofana ist weg und De Paul, wenn dann jetzt noch geht, dann fehlt halt auch dieses spielerisch herausragende Element in der Mannschaft. Und
so, und wegen den hässlichen bunten Sitzschalen.
Ich hab gestern zu Thomas gesagt, Udinese ist der egalste Verein der Serie A.
Das stimmt, war es eine Zeit lang für mich nicht, weil ich da schöne Auswärtserlebnisse hatte. Also
ja,
in Udine.
Champions League Werder, ne?
Werder, ich war auch da mal mit, als Dortmund dort gespielt hat, in der Heimkurve, weil es eine Zeit lang gab, da pflegte Werder eine außergewöhnlich enge Fanfreundschaft zu den Ultras aus Udine. Hm. Das waren schon coole Erlebnisse. Dann ist man da hingefahren, auch mit Nicht-Ultras, die Werder-Fans waren. Man hat, also die wollten partout kein Geld annehmen. Man hat Karten bekommen. Man ist ins Stadion reingekommen, wenn man keine Karten hatte. Man hat so alles mal gesehen, was da so im Heimblock in der Halbzeit noch unter der Hand verkauft wird.
Ja.
Und wie auf dem Parkplatz gegrillt wird. Sehr große Gastfreundschaft. Die Fanfreundschaft an sich zerbrach dann, ohne ins Detail zu gehen, an unterschiedlichen politischen Ausrichtungen.
Das soll es auch immer mal wieder geben, ja.
Ja. Von daher, tschüss Udinese. Und
Tolgay Arslan hält sie vielleicht in der Serie A.
Ja, okay. Gut. Dann, wow, Hellas. Ich hätte auch Hellas in die untere Tabellenhälfte getan, aber so weit unten. Aber ja, schon Spieler verloren. Ja, okay, dann lass uns Hellas auf Platz 17 machen. So im Herzschlagfinale, so dass du mit einem guten Gefühl noch die Saison beendest. Platz 16. Ist das nicht was für deinen Lieblingsverein, also in Anführungszeichen, der so viel in den letzten Jahren auch falsch gemacht hat und nie ruht und sich ja auch fußballerisch letzte Saison nicht mit Ruhm bekleckert hat. Ist das was für den Dino der Serie A?
Ja.
Also Genoa.
Ja, klar.
Ja.
Allein für Lennart Cibora, der da jetzt hingegangen ist, hoffe ich natürlich, dass sie nicht die ganze Zeit gegen den Abstieg spielen. So kann man mein Herz erweichen.
Ich hoffe, er lernt ein bisschen Italienisch in der Zwischenzeit.
Das wäre sicherlich von Vorteil, ja. Hat er jetzt auch keinen Robin mehr an seiner Seite da. Definitiv. Also sie haben jetzt halt mit Rolando Maran einen Trainer geholt, der kein Experiment ist, wie das Thiago Motta letztes Jahr war, der eigentlich immer geliefert hat bei seinen Vereinen. Auch nicht, ehrlich gesagt, bei Cagliari war er ja zuletzt. Habe ich nicht so genau verstanden, warum sie ihn da entlassen haben.
Mhm.
Wenn jetzt dann auch noch, also Pinamonti ist da ja jetzt erstmal fest unter Vertrag, wenn sie den jetzt auch noch wieder abgeben würden, ja, dann ist da auch so dieser potenzielle Unterschiedsspieler halt weg.
Okay, aber von Maran hältst du viel? Sollen wir so eins hochschieben?
Nö, 16.
16 ist gut.
Passt schon. Also ich sehe nicht sonst, wenn ich da jetzt zwingend noch da unter einordnen würde. Wobei das auch ein bisschen durch die Fanbrille.
Ja.
Denn für mich ist Parma auch ein Verein, der, also ganz objektiv gesehen, der es diese Saison schwieriger haben wird als in den letzten beiden Jahren. Ja, oder zumindest als letztes Jahr.
Dann müssen wir jetzt nur uns überlegen, die Plätze 15, 16, in welcher Reihenfolge wir Benevento und Parma dahin tun.
Dann, wie waren wir jetzt? Waren wir 18 Udinese, 17 Hellas und dann
16 ja. Genua. Ja. Und dann würde 15 kommen.
Ja.
Das darfst du jetzt erscheinen.
Ja, also vielleicht ist es dann doch noch irgendwie schon noch größere Klasse im Kader, die Parma irgendwie dann da,
okay,
die ich ja auf Platz 14 dann tippen würde. Also da wird ja auch, da ist noch nicht, es gibt ja quasi noch keinen richtigen Neuzugang und ein bisschen was wird da noch passieren. Wenn Ricci aus Empoli kommt, das ganz, ganz großes Mittelfeldtalent, das wäre nochmal ein Hingucker auf dem Transfermarkt bei Parma. Und wenn Cornelius auch Tore schießt, nicht nur gegen Genua, dann ist da doch noch ein bisschen mehr als bei Benevento.
Ja, genau. Noch ein, zwei Worte zu Benevento. Ich durfte auch letzte Woche im Rahmen einer kleinen Serie A-Vorschau für The Zone nochmal 10, 15 Minuten mit Olli Kragel sprechen. Er hat natürlich auch wieder gesagt, man hält die Klasse, weil man jetzt eine deutsche Mentalität mit dabei hat.
Klar.
Dabei mit Verlässlichkeit und Pünktlichkeit und so, muss ich sagen, wahrscheinlich die deutsche Mentalität bei ihm maximal auf dem Platz, aber no offense.
Aber er wohnt ja auch schon ein bisschen länger in Süditalien.
Ja, stimmt, ja. Er spricht sehr gut Italienisch mit einem sehr schönen deutschen Akzent. Wenn man ihn so zwischendurch nochmal auch bei Instagram mit seiner Frau sprechen hört. Sehr unterhaltsamer Kerl, also wirklich sehr frisch und offen, hat gute Antworten geliefert auch. Und der hat auch unter anderem eben gesagt, das muss ich mal überlegen, der Klick, der spielt halt mit Lewandowski in der Nationalmannschaft, das ist schon geil. Und die haben sich wirklich...
Ja, das war ein richtiger Abwehrchef auf
jeden Fall. Genau, die haben sich wirklich gut verstärkt. Ich bin gespannt, wie viele Einsätze er bekommen wird. Also Kragel, habe ihn auch gefragt, er hat gemeint, Ziel muss es erstmal sein, auch wieder viel zu spielen. Na, wenn er 5 Tore voll macht, dann fände er das schon gut, aber erstmal spielen, fit bleiben. Weil du hast vorhin angesprochen, in der Offensive haben sich auch ein bisschen verstärkt. Er hat dann zu mir auch gesagt, und das sehe ich wieder natürlich auch als Gefahr aus den Erfahrungen heraus, die man jetzt mit zum Beispiel mit Lecce gemacht hat. Er hat gesagt, wir sind nicht umsonst 10 Tage vor Schluss in der Serie B, ich sollte aufhören, den so nachzumachen, ne? aufgestiegen. Und wir wollen den Ball haben, wir wollen unseren Fußball spielen, der ist auch offensiv, wir trauen uns das zu. Das finde ich eine super Herangehensweise. Ja. Wirkt allerdings Gefahren.
Genau. Wobei also dann auch, also wegen den angesprochenen Verstärkungen, die sind auch jetzt schon namhafter, als das bei Lecce letztes Jahr gewesen ist.
Ja, das stimmt. Und ich habe es endlich geschafft, persönlich Grüße an Luca Caldirola ausrichten zu lassen.
Wunderbar.
Perfekt. Jetzt wird's knifflig. Dieses 10 bis 13, da haben wir jetzt 4 Plätze. Ja, wir haben gesagt, wir legen uns fest, dann legen wir uns jetzt fest.
Ja.
13 Torino?
Mhm.
Oder höher? Ich glaube nicht.
Neuer Trainer schon wieder, ne? Mit Gianpaolo, neues System. Mal sehen, also ich halte eigentlich von Marco Gianpaolo als Trainer nicht wenig.
Ich auch nicht. Und eigentlich steckt in der Mannschaft so viel.
Ja. Ja,
auch in den letzten Jahren schon.
Das, eben. Und wenn, weiß nicht, Belotti hat jetzt auch die letzten Jahre immer dann doch seine Buden halt immer gemacht, hat seine Form auf den Platz gebracht. Ich wird Zeit, dass der mal bei einem größeren Verein spielt.
Mhm. Wobei, wenn wir jetzt noch, ich werfe mal eh nur für die Plätze 10 bis 13 jetzt paar in den Raum,
ja.
Weil es ja, läuft ja auch Gefahr, dass man weiß, nachher machen wir so die Tabelle und dann ist noch Platz 1 übrig und dann, wir haben Sampdoria noch nicht, ja gut, dann werden wir Meister.
Ranieri, ne? Hallo?
Ja. Also Plätze 10 bis 13 Kandidaten für mich, Sampdoria, Torino, Bologna, Cagliari, Florenz, Sassuolo. Also Sassuolo eigentlich schätze ich in der oberen Tabellenhälfte ein, könnte aber auch, ich weiß nicht.
Ja, das sind natürlich so die Namen, die einem da in den Sinn kommen. Ne? Also rein vom Kader her, wenn jetzt eben auch keine Chiesas und Milenkovics mehr gehen, dann müsste Fiorentina eigentlich tatsächlich irgendwie wieder irgendwie ein bisschen weiter oben anklopfen.
Ja, okay, die ist Florenz für 10 bis 13 Mal raus, okay.
Ja, also das ist dann immer die Frage, also wenn es so passiert, wie wir das irgendwie schon vor ein paar Wochen gesagt haben, dass dann Yakini eben dann doch einer der Ersten ist, der irgendwie wieder seinen Hut nehmen muss und so weiter, dann...
Die Kappe bitte, so viel Zeit muss sein.
Entschuldigung. Dann wäre der Saisonstart ja schon mal nicht so gut gewesen. Und dann weiß man auch nicht, wie fit die Leute da bleiben, Ribéry und so, ne? Da ist auch immer mal wieder verletzt. Kwame ist von einer schweren Verletzung zurückgekommen, hat dann hinten raus nochmal gut gespielt, auf jeden Fall. Aber ja, sonst sind das natürlich so die Kandidaten und
was mit Cagliari?
Haben bisher jetzt auch noch nicht so viel gemacht, weshalb ich denken würde, dass
sehr schwache Rückrunde gespielt, ne?
Genau. Ich mag ja Eusebio Di Francesco als Trainer und finde das immer blöd, wenn dem jetzt, weil es bei Sampdoria irgendwie nicht lief, wenn dem jetzt da dessen Trainerqualitäten abgesprochen werden, weil der bei Sassuolo und auch bei der Roma gut war. So keine zwei Meinungen, finde ich. Und weiß nicht, aber vielleicht wird dann Nandes auch noch weggekauft, kannst ja haben. Haben sie mit Razvan Marin einen geholt, der sicherlich ein interessantes Profil hat, der sich bei Ajax aber auch nicht durchsetzen konnte. Das ist ein Kader, der Potenzial hat, aber das haben halt Bologna und Florenz und Sassuolo und so auch.
Haben diese Saison viele. Ja. Also, Platz 13, Torino, Sampdoria oder Cagliari?
Sampdoria. Bisschen bräsig.
Ja, so. Das stimmt. Ja, ich weiß, was du meinst. Platz 12, Torino oder Cagliari?
Torino.
Dann geht Cagliari auf die 11.
Ja.
Und dann sind wir in der oberen Tableau-Hälfte angelangt. Und jetzt wird's knifflig. Ich bin mir inzwischen nicht mehr ganz sicher, ob das gut war, dass wir eine zusammen machen. ich habe in der Serie A-Vorschau, die auf The Zone zu sehen ist, nämlich gesagt, dass Florenz Sechster wird.
Ui.
Obwohl ich eben diese Yakini-Phobie mit mir rumtrage.
Ja, man muss ja auch mal ein bisschen ins Risiko gehen, ne?
Ja, weil eigentlich der Kader, wenn du ihn dir auch anschaust, vorausgesetzt, dass da alle fit bleiben und irgendwie Kevin Prince nicht irgendwie einen Stinkstiefel macht.
Der ist vor Saisonstart, also nicht vor Saisonstart, aber vor dem 5. Oktober noch weg.
Glaube ich auch. Okay, weil dann haben die eine gute Truppe beisammen, ey.
Genau. Auch mit Jack Bonaventura, wenn der fit ist, auch einen geholt, der super erfahren ist, eine Führungspersönlichkeit da am Mittelfeld ist und so. Das ist schon eine Mannschaft, die ich auch sehr, sehr interessant finde und wo ich einfach auch dem Verein irgendwie mal gönnen würde, da ein bisschen wieder aus dem Quark zu kommen. Und was dein Florenz ist diese Saison mein Bologna.
Ja, verstehe ich. Aber reicht es für Bologna für die ersten 6?
Vielleicht nicht ganz. Je nachdem, wie sich die jungen Leute, die sie da haben, dann irgendwie entwickeln. So, wenn man jetzt an Barrow denkt zum Beispiel, der durchaus in der Lage ist, 15 bis 20 Tore diese Saison zu erzielen. Vignato auch irgendwie super interessanter Außenstürmer, den sie von Chievo jetzt geholt haben. Orsolini muss jetzt auch mal irgendwie den Schritt machen, Topleistungen wirklich konstant aufs Feld zu bringen. Und wenn er das schafft, dann wird Bologna Siebter, aus meiner Sicht.
Okay.
Und zieht dadurch dann in die Europa League-Qualifikation ein.
Ach, reicht der Siebte?
Ja, je nachdem, wie das in der Kuppa halt
läuft. Ja. Ne?
Ja. Ist ja jetzt Napoli.
Ja, stimmt, absolut. Dann ist Platz 10 haben uns zwar viel Fußballspaß gebracht, aber in der Breite da vorne, dann ist Platz 10 Sassuolo, oder?
Ja, müsste man sich drauf einigen. Passt doch. Also die werden auch wieder schön Fußball spielen und Berardi wird wieder tolle Aktionen haben. Jetzt zum Saisonstart fällt ja, ob Boga noch bleibt, das muss man ja auch erstmal sehen. Der war ja auch der mit herausragenden Spieler bei denen letzte Saison. Der fällt ja jetzt mit Corona erstmal aus. Oder ist noch in Quarantäne. Aber ja, dann gibt es dann auch wieder immer wie immer Schwächephasen. Und deswegen ist, finde ich, 10, da macht man nichts mit falsch.
Jetzt wird's schwierig.
Dann wollen wir noch mal einmal, damit wir das im Überblick behalten, einmal kurz hochzählen.
20 Spezia, 19 Crotone, 18 Udinese Calcio, 17 Hellas Verona, 16 CFC Genua, 15 Benevento, 14 Parma, 13 Sampdoria, 12 Torino, 11 Cagliari, 10 Sassuolo, 9...
Wer fehlt denn da noch? Sind das jetzt echt nur noch die Großen?
Mhm.
Na gut.
Ja, dann musst du also du willst Bologna auf die 7 haben?
Naja, ich bestehe nicht drauf. Es ist ja mein Tipp und wir machen ja eine Tabelle zusammen.
Vielleicht habe ich mich auf der Zone halt ein bisschen zu weit aus dem Fenster gelehnt und Florenz 6 ist halt schon schwierig, ne?
Ja, das würde halt, also wenn wir sagen Florenz und auf 6 und Bologna auf 7, dann müsste ja jemand... Das
ist halt Lazio 8 da, ne?
Ja, genau, also da müsste jemand schon krass abkacken.
Ich habe bei uns auf der Seite gesagt, dass Lazio und Atalanta große Probleme bekommen werden. Da bei Lazio haben Carsten Fuß und Christian Bernhard zugestimmt, bei Atalanta war ich ziemlich alleine. Vielleicht muss ich das für den Podcast auch nochmal revidieren, aber das ist nur so ein Bauchgefühl bei mir tatsächlich.
Ja, das ist halt bei einer Mannschaft, wo du dir einfach, das ist eben nicht Juve und nicht Inter, wo du dir dann sicher bist, dass die das wieder genauso schaffen wie vorher. Ich sehe sie auch nicht in den Champions League-Rängen dieses Jahr.
Ja.
Aber komplett rausfallen aus Europa, puh, weiß ich auch nicht. Ich sehe, auch wenn Gattuso Napoli in der Rückrunde echt gut gemacht hat, sehe ich gerade wegen dieser Osimhen-Geschichte, das ist für mich auch ein ganz großes Risiko. Ja, ich sehe die nicht safe oben drin. Auch wenn jetzt Koulibaly noch gehen sollte, so
könnte auch. Atalanta jetzt oder Napoli?
Nee, Napoli.
Also Napoli siehst du nicht oben drin?
Ja.
Oh, da sind wir uns auch nicht einig. Vielleicht müssen wir die obere Hälfte unterschiedlich machen. Ja, wobei. Also ich glaube halt, ja, ich bin voll bei dir. Das ist auch, vielleicht lässt man sich täuschen, aber ich glaube, dass Gattuso da ganz viel Siegermentalität wieder reingebracht hat, dass der eine gute Balance gefunden hat, wie er sie spielen lässt. Und dass, wenn das alles zusammenkommt und dann haben sie Spieler wie Mertens, der nochmal richtig Bock hat, der immer Bock auf Fußball hat oder jetzt wieder richtig Bock auf Fußball hat. Und die haben durch den Sieg der Coppa jetzt auch mal alle nochmal erfahren, trotz Corona, für was man in Napoli Fußball spielt, nämlich für die Leute. Und
ja,
da ist kein Fußballprofi ist so abgewichst, dass ihm das egal ist. Das haben so viele gesagt, weiß auch Ander Herrera nach dem Champions League Finale, wie gesagt hat, Football without fans is nothing, it's shit. Und ich glaube, Napoli, das kann einen tragen, selbst wenn die Leute nicht im Stadion sind.
Ja.
Und Fabian Ruiz wird nochmal einen Sprung machen.
Stimmt, ja, ja. Ja, ja, du hast, also es, ja, überzeugst du mich schon mit. Doch, ja, ja, gut.
Wollen wir jetzt von oben nach unten machen? Vielleicht tun wir es dann ein bisschen leichter.
Kannst haben, ja, machen wir das.
Wir haben von 20 bis 10 von unten gemacht, jetzt machen wir von 1 bis 9 von oben runter.
Ja, gut.
Inter oder Juve?
Inter.
Okay, gehe ich mit.
Die sind dran, So, ja. Also wenn nicht jetzt, wann dann sozusagen? Oh mein Gott.
Ja, sag nicht, dass du den Ohrwurm auch hast. Ekelhaft.
Jetzt bestimmt.
Ja.
Alle einmal zu Hause mitsingen, bitte. Und schickt es uns dann nicht.
Ja, auf keinen Fall. Im Viervierteltakt mitklatschen, bitte.
Ja. Ja, auch wenn Eriksen weiterhin irgendwie außen vor sein wird und nicht der Unterschiedsspieler sein wird, die sind einfach so weit.
Jo.
Inter vor Juve.
Ja, gehe ich mit.
Wird knapp, also Juve spielt natürlich um die Meisterschaft bis zum Schluss mit.
Safe, ja.
Gerade auch, damit Pirlo dann einen guten Einstand hat, gewinnen sie die Coppa oder so.
Hm. Oder die Champions League. Vielleicht mal Champions League.
Ja.
Oder vielleicht mal Champions League. Ja. Platz 3. Wie sehr habe ich dich von Napoli überzeugt?
So sehr nicht.
So sehr nicht, okay.
Nee. Trotz aller Vorsicht wegen des Pioli-Faktors macht Milan das dieses Jahr. Aus meiner Sicht.
Okay, krass, ja. Ja, wobei, die haben sich, ja.
Also der Kader hat super viel Potenzial. Also natürlich kann es sein, dass Çalhanoğlu und Co.
Bei Çalhanoğlu ist die Frage, ja. da stelle ich jetzt eine These auf.
Ja.
Kommt ganz drauf an, wann wie viele Zuschauer wieder im Stadion sein werden.
Ah, okay.
Ist dir das mal aufgefallen, wie gut Çalhanoğlu spielt? Ja, Ibrahimovic, wie gut er spielt, seit keine Zuschauer mehr in San Siro sind, die nach dem zweiten Fehlpass pfeifen.
Stimmt, ja.
Ohne ihm deine einen schwachen Kopf unterstellen zu wollen, aber das finde ich bei ihm krass, wie er ist. Es gibt ganz viele, auch in der Bundesliga gibt es ein paar so After-Break-Gewinner und ohne Zuschauer besser Spieler. Ich muss das nur noch irgendwie beweisen können. So. Aber okay, Platz 3, Milan.
Ja, Zlatan-Effekt.
Dann ist aber Vierter Napoli.
Okay, gut. Deal. Ja, dann läuft, also es läuft darauf hinaus, dass Lazio rausfällt, weil Roma fällt für mich nicht raus.
Auch ohne Saniolo?
Auch ohne Saniolo, den hatten sie ja schon die letzte Saison fast,
ja, stimmt, nicht. Also Fünfter Roma?
Ja, wenn auch, also... Wenn Milik fickt, ja.
Wenn Milik richtig fickt da vorne, dann wird
ja, genau.
So.
Der macht auch, also macht seine über 20 Tore.
Ja, bin auch ein Milik-Fan. Wobei ich trotzdem ich glaube, nächste Saison ist Milik dann besser als Čeko. Also nicht die kommt, sondern die darauf.
Okay.
Aber trotzdem, 20 Tore kann er machen. Gut. Wenn wir es so runterschreiben, kriege ich jetzt hier in dieser Argumentationskette wahrscheinlich nicht doch nochmal Florenz auf den Sechsten, oder? Dafür haben wir auch, also pass auf, sie verlieren, ich mache übrigens das Eröffnungsspiel Florenz gegen Torino und eigentlich ein interessanter Kick. Aber wie wäre es, wenn Florenz schnell ein paar Spiele verliert, einen Trainer wechselt und dann alles gewinnt?
Ja, kannst du haben. Mit Luca Toni.
Mit Luca Toni. Ja, was machen wir mit Atalanta? Aber ich habe, du bist auch nicht so wie meine Kollegen hier, die sagen, das ist ja, ich habe nur so ein Bauchgefühl. Gasperini hat auch schon oft bewiesen, dass es egal, ob welcher Spieler da spielt, sein System steht vor allem und aber trotzdem hat er so eine Art Fußball spielen zu lassen, die natürlich auch sehr kraftraubend sein kann und da muss doch jetzt irgendwann mal ein Jahr dabei sein, wo es nicht so läuft. Und es ist einfach viel, nicht viel zu gut, aber es ist so gut gelaufen letzte Saison.
Ja. Aber trotzdem ist, also die haben ja auch Pessina ist noch dazu gekommen, so wenn er jetzt noch bleibt. Und also der Kader ist ja schon auch breit
ja,
mittlerweile.
Schon.
Also da ist ja, schon, gut,
dann
schon
rutschen
sehr,
die,
sehr.
Dann rutschen die nicht aus den ersten sechs raus, oder?
Genau.
Da habe ich ganz schön. Ja. Aber da wollte ich auch nur provozieren. Ich glaube, ich wollte Carsten und Christian nur provozieren.
Okay.
Oder irgendwas Außergewöhnliches sagen. Das muss man nicht immer machen. Das muss man nicht immer machen. Okay, Atalanta auf Platz 6.
Ja, gut.
Weil das ist ja auch unsere gemeinsame Tabelle und nicht meine eigene. Da so bei der Zone, da habe ich meinen eigenen Tipp.
Ich glaube,
da wollte ich auch nur was anderes sagen. So wie wenn du dann ab und zu bei Kicktipp einfach gegen die Bayern setzt, nur weil du denkst, so jetzt holst du richtig Punkte.
Genau, muss man ja mal versuchen. Wegen gemeinsame Tabelle und so, dann lass uns sagen, Florenz 7, Lazio 8 und dann Bologna im Endeffekt doch 9. Aber es ist knapp.
Aber Florenz ist schon eigentlich besser als Bologna, oder? Bologna ist noch nicht dran.
Ich finde die haben halt von Anfang an halt einen Trainer, der nicht diese Saison entlassen wird, wahrscheinlich. Ja, echt gemein zu Beppe Iacchini, ne?
Hoffentlich gibt es keinen Iacchini-Fanclub in Deutschland. Ja.
Ich finde die einfach so, die haben so ein gutes Scouting und holen so interessante Spieler in die Mannschaft und deswegen sehe ich da so viel Potenzial einfach. Aber es ist ja dann nicht gesagt, dass das halt komplett so umgesetzt wird oder ob nicht an einem Winter dann doch eben ein Barrow weggekauft wird, so für 40 Millionen von Al-Nasr.
Ja, du musst es nicht nur mir zuliebe machen.
Nee, klar, aber ich
hast auch nochmal drüber nachgedacht, ne?
Ja, es ist, ja. Man macht eben gerne diesen Risikotipp, das habe ich ja gerade schon gesagt, und das wären sie bei mir gewesen und bleibt dann auch in meiner privaten Tabelle, bleibe ich dann bei Ihnen auf 7, aber hier.
Okay, wir können die auch jeder nochmal für sich eine machen, die wir dann nur twittern, die können wir ja mal, ich weiß nicht, ich habe noch nie was in Shownotes geschrieben, vielleicht schreibe ich die mal in Shownotes, das war ja der Wunsch von
was ist das?
Einigen, ich glaube, das kannst du dann unten, wenn ich die Sendung hochlade, das so drunter schreiben, dann glaube zumindest, wenn man es bei Spotify sieht man das nicht, ich habe doch keine Ahnung, wir twittern es dazu. Hilfe! es wurde ja auch mal irgendwie gewünscht, dass wir die Top-Elfes nachhalten.
Ja, das müssen wir auf jeden Fall noch machen.
Wir sind jetzt fast schon eine Stunde, wir machen jetzt keine Top-Elf der Saison. Oder das ist ein bisschen arg im Kaffeesatz lesen, aber wir könnten sagen, du könntest noch sagen, wer Torschützenkönig wird.
Wer wird Torschützenkönig?
Ich sag Edin Dzeko.
Macht er mehr als Ronaldo. Also.
Ja, auch wenn er die Elfmeter nicht schießen darf. Aber ja.
Stimmt. Warte. Bin gleich soweit.
Wirklich? Du, lass dir Zeit. Ja. Kommst auf jeden Fall, wie so oft, manchmal nicht so schnell zum Punkt wie Cristiano Ronaldo. Verstehst du? Ja.
Ich guck gerade noch mal ein paar Stürmer an, einfach.
Wer hat das beste FIFA-Rating?
Genau. Höchsten Marktwert. Andreas Cornelius. Nein. die sind das alle nicht da unten.
Nee, die sind es alle nicht. Aber lass sie Zeit. Milik, du sagst Milik, okay?
Ja.
Ja. Okay, why not? Why not? Ich hoffe, die Kreuzbänder und die Knie halten.
Das, davon muss ich dann ausgehen, ja.
Okay. Oh. Und bevor ich jetzt hier alles kurz und klein schlage, also die Kreuzbänder halten, ihr haltet uns die Treue, ihr könntet mal wieder ein bisschen, jetzt wenn wir schon wieder abliefern, bewerten, Rezessionen schreiben, uns beschimpfen, das passiert spätestens wieder am Wochenende, wenn ich kommentiere. Und da übrigens nochmal Florenz gegen Torino, hatte ich gesagt, und dann am Montag Milan gegen Bologna, da freue ich mich besonders drauf. Ich glaube, das wird ein ganz nettes Fußballspielchen.
Kommentierst du beide?
Beide, ja.
Ah ja, stark.
Samstag und Montag, genau.
Mal sehen. Da ist auch, also das Milan-Bologna finde ich auch jetzt am ersten Spieltag, glaube ich, mit am interessantesten.
Ja, habe ich mich einfach reingesneakt in den Dienstplan. Muss ja nur wissen, wo man Hallo sagt. Ja?
Genau. Also, schreibt uns eure Tabellen auch gerne, eure Tabellentipps.
Gutes Ding. Ich schreibe jetzt gleich noch Steffen vom Hellas-Blog, solltet ihr auch mal reinhören. Und an dieser Stelle möchte ich euch auch die Kollegen von Create Football ans Herz legen, bei denen ich kurz im Podcast vorbeigeschaut habe. Die sind so überall in der ganzen, über die ganze Fußballwelt machen die sich viel Gedanken, sind geisteskrank tief vorbereitet, auch mit Stats und so. Spannender Instagram-Account, das möchte ich an dieser Stelle nur loswerden. Lasst denen mal ein Like da und uns gerne auch bei Spotify, iTunes, whatever. Und wir hören uns dann, an welchem Tag genau, sagen wir erstmal noch nicht, wollen uns nicht festlegen und vielleicht habt ihr auch eine Idee, wann der beste Tag für euch wäre. Marius, danke.
Danke dir.
Das war
trotz,
gar nicht so viel.
Trotz allen Stresses, ich hoffe, das hat dich wieder ein bisschen runtergebracht jetzt.
Total, ich bin tiefenentspannt, gar nicht so viel Hass in mir wie noch zu Beginn der Sendung. Und jetzt suche ich mir noch einen Schrottplatz meines Vertrauens aus, der die alte Mühle dann zu einem kleinen Viereck stampft. Und dann nehme ich Abschied und werde komplett zum Fahrradfahrer.
Das finde ich eh lobenswert.
Ja, finde ich auch.
Falls du noch auf dem Weg jemand irgendwie einen Nazi triffst oder so, pack ihn mit ins Auto.
Sehr gut, sehr
wie
gut.
Wie das bei Breaking Bad oder so ist.
Ja, ja. Das ist eine sehr gute Idee.
Ist das jetzt schon, mache ich mich da rechtlich angreifbar?
Weiß ich nicht. Nee, solange das so ist rechtlich erlaubt, ob es richtig ist.
Wir sind jetzt auch bei 1 Stunde 48, jetzt hört ihr schon keiner mehr.
Wir sind
mehr
bei zu. 1 Stunde 48. So. Und jetzt kommt das Outro und wir verabschieden uns. Marius, ein schönes Wochenende. Euch ganz viel Spaß mit dem ersten Spieltag in Italien. Bis bald.
Ciao, ciao.
Phones.